Ja, vielen Dank, Andrea, auch vielen Dank für die Einladung. Ich bin nicht natürlich der Jüngste hier, wie Sie sehen, und habe daher die Ehre, einen Rückblick zu machen. Wir haben nämlich 40. Herrnstein, ja, und ich erlaube mir zu philosophieren, was in diesen 40 Jahren sozusagen geschehen ist. Und es ist ich bin überzeugt von diesem Spruch, ich weiß nicht, von wem er stammt: Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und kann die Zukunft nicht gestalten. Und ich glaube, das gilt ganz besonders auch für die Medizin. Und ich hoffe Ihnen, für die ein oder den anderen Punkt zu zeigen, wo Sie dann vielleicht sich auch überlegen werden, welche Entwicklung wir durchgemacht haben, warum das so ist, wo wir sind und wo wir wirklich wahrscheinlich demnächst weitergehen können. Es ist ja so, dass die Intensivmedizin ja eine relativ neue Erscheinung ist. Sie wissen, das ist eigentlich in den 50er Jahren im Rahmen der Polio-Epidemie in Kopenhagen hat das angefangen. Das stimmt zwar auch nicht ganz genau, aber ist ja wurscht, das gilt sozusagen als Initialereignis der Intensivmedizin, wo die Medizinstudenten mit dem Blasebalg so an den Polio-Patienten gestanden sind und dann, wo dann eben die künstliche Ernährung begonnen ist. Und Sie sehen da ja zum Beispiel einen dieser Beatmungssäle, das gibt es ja noch viel drastischer mehr. In Österreich hat das, wie hier angezeigt, mit Steinbereitner Kuchner am AKH Wien so in den 60er Jahren angefangen. Die Internisten haben etwas später dann nachgefolgt. Es war zwar in Linz schon früher eine, aber an der Klinik Deutsch, wo ich ja dann tätig war, mit Kozarek, und haben dann 71 angefangen. Sie kennen vielleicht diese alten Intensivstationen. Das ist zwar schon ein neueres Bild, da ist es schon ein relativ rezenter Ventilator. Das hat natürlich früher noch grotesker ausgeschaut, und wie es heute ausschaut, da brauche ich nicht kennen. Wir haben fesch ausgeschaut. Ich glaube, das ist kein Zweifel. Aber wie man jetzt, und da auch die Fasim-Leute, da vor 15 Jahren haben ja, wenn Sie die heutigen anschauen, haben wir auch noch relativ jugendlich reingeschaut. Und wie wir heute ausschauen, da, naja, ich bin natürlich der, mit mir kann man das nicht vergleichen, weil ich der Älteste im Saal bin. Aber es hat sich natürlich an uns viel getan. Ich möchte noch auf einen Umstand, bevor wir da weiterreden, hinweisen, ja, dass das, was wir auf der Intensivstation behandeln, sind ja medizinische Konstrukte. ARDS ist ja nicht vom lieben Gott erfunden worden, ja, oder so, oder ein Multiorganversagen, sondern das sind ja Zustände, die wir auf der Intensivstation erst durch die Entwicklung der Medizin entstehen haben lassen, ja. Das heißt, und das sind ja relativ, ich meine, für Sie ist das natürlich alt, aber es sind ja nicht relativ rezente Sachen. Das sind ja alles in den 60er und 70er Jahren beschrieben worden. Das bekannteste Arbeit ist natürlich von Aschbach, der das ARDS sozusagen erfunden hat, aber das waren, wie Sie sehen, 67 oder das Multiorganversagen, wie das damals geheißen, das ist dann in den 70er Jahren. Also das ist durchaus in der Zeit, wo ich eben in die Intensivmedizin sozusagen eingetreten bin. Das heißt, ich habe ja nicht die Frühzeit, sozusagen die Erfindung der Intensivmedizin natürlich durchgemacht, sondern bin in der zweiten Generation eingestiegen. Ja. Erste war so Kucher, Steinbereitner und so, ich habe die zwar alle noch gekannt, aber ich bin natürlich in der zweiten Generation sozusagen eingestellt, ich komme gleich darauf, wo die reine Erfahrungsintensivmedizin zu Ende war und in eine wissenschaftliche Intensivmedizinsparte sozusagen übergegangen ist. Ich meine, wenn man darüber reden, was sich geändert hat, dann hätte sich wohl ändern sollen und hat sich in vielen Ländern geändert, dass die intensive Medizin natürlich vom Helden, das war damals noch natürlich, da war überall irgendein Superstar, ich will Ihnen gar keine Namen nennen, vielleicht würden Sie da die so noch gar noch kennen, Und wir müssen natürlich keine Helden haben auf der Intensivmedizin, sondern wir müssen Strukturen schaffen, wo 24 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche eine höchstklassige Medizin ist. Das darf nicht davon abhängen, wer Dienst hat oder ob der Primar oder der Abteilungsleiter oder so welche Vorlieben der hat, sondern wir müssen diese Strukturen schaffen. Und das hat natürlich mit einem Team zu tun, das hat aber auch mit einer Interdisziplinarität zu tun. Und ich glaube, das sind ja, Sie wissen ja, früher war das, die Schwestern waren so die Dienenden und so weiter. Das sind ja heute die Partner in der Therapie. Und die werden das immer mehr werden, weil die Ärzte werden ja nicht mehr, sondern die werden ja immer zunehmend Aufgaben auch an das Pflegepersonal abgeben. Das heißt, diese sogenannten Nurse-Driven Protocols haben ja schon in vielen Bereichen haben die eine Bedeutung bekommen. Das ist ja in der Ernährung zum Beispiel, in der Sedierung oder in der Entwöhnung oder was immer. Da gibt es ja viele Ansätze und das ist natürlich eine grundsätzliche Änderung. Aber es ist eine Änderung, die müssen wir doch als extrem positiv sehen. Diese Teamentwicklung, diese Zusammenarbeitsentwicklung, wir haben das, glaube ich, auf unserer Station schon sehr früh kultiviert. Mein Lehrer, muss ich sagen, war der Gunter Kleinberger und der hat, glaube ich, für Österreich den Übergang der Erfahrungsintensivmedizin, das machen wir so oder das wirkt. Wir machen eine Plasmapherese bei einer digitalen Intoxikation, weil das ist eine proteingebundene Substanz und dann kann man das Digitales entfernen. Dass das ein völliger Blödsinn ist, weil der Verteilungsraum des Digitales ja, weiß nicht, 150 Liter ist oder was immer, dass das keine Relevanz hat. Das hat man damals, solche Sachen hat man nicht akzeptiert. Ja? Das heißt, der war so irgendwie der Übergang von der Erfahrungsmedizin, der Einzug der Wissenschaft in der Medizin. Wir haben pathophysiologisch zu denken begonnen. Er war ein Wegbereiter eigentlich an allem, was heute die Intensivmedizin zu bieten hat. Er war wirklich ein sehr prophetischer Mann und das muss man schon sagen. Das war der erste Schritt, der Übergang von der Erfahrungsmedizin zur pathophysiologisch orientierten Medizin. Das heißt, ein Medikament haben wir nicht gegeben, weil es die Überlebensrate verbessert, sondern zum Beispiel einen positiv inotropischen SAMS haben wir deswegen gegeben, weil es die Herzminutenvolumen steigert. Ja? Das fragt ja heute niemand mehr, ob es das tut, oder das gehört auch dazu. Aber heute fragt man sich natürlich was anderes. Oder wenn ich das am Dopamin erklären darf, das ist natürlich, hat was mit heuristischer Medizin zu tun. Dopamin wirkt super, wenn ich Ihnen das anhänge, dann werden Sie poliorisch. Ja? Und wenn Sie dann noch ein Bier dazu trinken, dann werden Sie es natürlich noch mehr. Aber das ist ein Transplantierter, der auf unsere Station gekommen ist, war anurisch, mit Dopamin poliurisch, Dopamin abgedreht, anurisch, Dopamin aufgedreht, poliurisch, Dopamin abgedreht und wieder aufgedreht. Das heißt, das wirkt. Das wirkt und wir haben ja jahrzehntelang Dopamin gegeben. Aber das ist eben der Übergang von der pathophysiologisch orientierten Medizin in die probabilistische Medizin, in die Evidence-Based Medicine, die dann eben in den späten 80er, Anfang der 90er Jahre stattgefunden hat. Und dann hat eben der Bello mal gezeigt, dass es möglicherweise wirkt oder mehr Hahn macht oder was immer, aber dass das Dopamin keinen Einfluss auf die Überlebensrate hat. Und Sie wissen ja, dass das Dopamin ja heute als Routineinfusion daher beendet worden ist. Für diese probabilistische Medizin oder für diese Art von Medizin ist es völlig wurscht, wie ein Medikament oder eine Intervention wirkt. Das könnte auch irgendwas sein, das nur beim Mondschein zusammengemixt wird. Wenn es einen Einfluss auf die Überlebensrate hat, dann ist es eben wirksam. Und das, ich glaube, diese probabilistische Medizin hat natürlich viele Probleme. Und das wissen Sie auch. Ich will da jetzt keine, weiß nicht, Wissenschaftskritik voranbringen, aber ich glaube schon, dass diese Art von randomisiert kontrollierten Studien natürlich ein Riesenproblem haben. Und das wissen Sie ja. Was ist in der Intensivmedizin wirklich, gründet sich auf randomisiert oder welche Maßnahme, die Sie durchführen, ist wirklich durch diese Art von Studien begründet? Das ist weniger als 10%. Sie wissen, Sie wissen, welche Studien in der Sepsis stattgefunden haben. Es ist keine einzige positive. Oder wir sind, der Michael und ich sind Ernährer. Es gibt keine positive, große, randomisiert kontrollierte Studie, die irgendeine sinnvolle Aussage gemacht haben. Und da müssen wir uns natürlich fragen, warum das so ist. Es ist ja so, dass alle diese Studien mit Medikamenten gemacht worden sind oder mit Substanzen, wo ein klares pathophysiologisches Konzept dahinter gesteckt ist. Das hat man ja nicht aus irgendwelchen Jux oder was immer eingesetzt, sondern da war ja immer ein was mental Vernünftiges dahinter. Und das ist natürlich, glaube ich, einer der großen Denkfehler. Und das ist, hat das auch was mit der Geschichte zu tun. Und das, glaube ich, sollten wir uns sehr wohl überlegen, zumindest die, die mit Wissenschaft zu tun haben. Wir haben verwechselt Syndrom mit Krankheit. Ja? Das heißt, wenn Sie diese Studien anschauen, da ist eben untersucht worden, dass dieses Medikament bei AIDS. AIDS, das haben Sie jetzt gesehen von Walter Kalbeckow, das ist ja ein extrem heterogenes Zustandsbild. Das kann eben ein viraler Infekt sein, das kann ein Trauma sein, das kann ein bakterieller Pilz, es kann ja alles möglich sein, primär, sekundär, das kann ja im Rahmen einer Sepsis oder was auftreten. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja? Das heißt, das ist dieses Pinocchio-Effekt, whereby these syndromes are treated as real diseases, als Krankheiten angesehen, makes this an unfortunate and potentially compromising reality pose at the bedside in Rinzücher. Das heißt, wir haben da was übersehen. Ja? Wir müssen ja nicht Syndrome, das ist ein Syndrom, ist ein Konstrukt aus Symptomen. Ja? Aber die Pathophysiologie dieses Konstruktes ist ja extrem unterschiedlich. Das gilt genauso für die Sepsis, und das zeige ich Ihnen da, oder fürs akute Nierenversagen oder was immer. Ja. Das heißt, das sind Syndrome, aber wir müssen uns zu Kopf, müssen wir natürlich unsere Therapien auf Krankheiten spezialisieren, auf einheitliche pathophysiologische Größen. Und Sie wissen ja, das ist ja nur als Beispiel angeführt, die Sepsis, da hat es das natürlich was ich könnte das auch so zeigen, mit der Quelle der Infektion zu tun, oder endovaskulär oder was immer, urogenital oder was, mit der Art des Mikroorganismus, aber auch der Virulenz, das ist ja nicht nur der Keim, sondern das hat ja auch viele andere Dinge. Dann die Zeitfaktor hat da natürlich eine gewaltige Rolle. Es hat ja die Antwort, die Wirtsantwort auf diesen Keim, seine Komorbiditäten etc. etc. Und dann die Akutsituation ist auch extrem unterschiedlich. Die Schock-Co-Interventionen, das heißt, es ist ein derartig buntes Effekt. Und dann schauen Sie, dann wird in diese Patienten wird alle das Gleiche reingeschüttet und eine Aussage gemacht. Also für mich ist es keine Frage, dass viele dieser Untersuchungen eben in die Hosen gegangen ist, wie man so schön sagt, und dass da auch gar nichts rausschauen konnte. Also bei einer Meningokokken-Sepsis würde ich gerne bitten, wenn ihr die habt, dass man mir ein aktiviertes Protein C zum Beispiel gibt. Ja? Das heißt, es sind viele Medikamente, sind da abgeschossen worden, oder auch bei einer Herzversagen, die Aquaferese-Studie oder so, oder auch mit den ADH-Antagonisten sind negativ ausgegangen, weil man einfach die Medikamente bei allen möglichen Patienten, Sie wissen eh, vielleicht wenn es bei Studien teilgenommen hat, können wir denn nicht einhauen in die Studie oder so, wir haben noch so wenig inkludiert und so. Also ich glaube, wir haben sehr viele Fehler gemacht und das wäre vielleicht ein Ausblick, wie man in Zukunft vielleicht das anders machen könnte. Aber das hat dazu geführt natürlich, dass man sich überlegt, was man tun kann. Und da kommt auch ein bisschen die Artificial Intelligence in den Spruch und es hat in den letzten 5 Jahren sind ja unzählige Arbeiten erschienen, wie man aus verschiedenen klinischen und Laborparametern sozusagen Phänotypen beschreiben kann, einheitliche Phänotypen, von denen man weiß, wie sie pathophysiologisch dann sich weiterentwickeln und reagieren, um auch ein Behandlungskonzept, ein wirkungsvolles Behandlungskonzept zu entwickeln. Ich kann da jetzt nicht viel eingehen, aber Sie sehen das da von Herrn Seymour, das ist eine der bekanntesten Arbeiten. Es gibt jetzt viele natürlich beim ARDS und beim akuten Nierenversagen und du weißt ja dafür, der hat 4 Subtypen beschrieben. Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass da bisher viel rausgekommen ist, aber es ist ein Denkmodell, glaube ich, das überlegenswert ist. Die meisten Studien, die ich kenne, sind eigentlich haben immer 2 Subtypen gehabt. Einer war so ein proinflammatorischer und einer war ein, was man wahrscheinlich auch klinisch sozusagen erscheinen kann. Aber der Ausblick ist natürlich, dass man da irgendwo in die Präzisionsmedizin hineinkommt. Dass man da hier wirklich, und das hängt natürlich von den Daten, die man da hineinfüttert, dass man dann Patienten wirklich so definieren kann, individuell definieren kann, wie sie auf eine Medizin, wie viel auf eine Precision Medicine entails a customization of therapies based on unique features of an individual patient or of patient subtypes. Nein, ist das aber auch nicht. Ich meine, mein Freund, das ist mein Lieblingsfreund, muss ich sagen, der Claude Bernard. Der hat ja viel mit Flüssigkeitsräumen und so weiter, er war da irgendwo der Vater der Infusionstherapie. Und der hat sich ja Wahnsinn, der ist ja unheimlich gefeindet worden als wissenschaftsfeindlich, weil er gesagt hat, Mittelwerte darf man nicht verwenden, weil die individuellen Werte einfach so. Der, ich weiß nicht, wer hat gesagt, nicht jeder hat Schuhgröße 42 oder was. Und das ist ja so, ja. Das heißt, man darf Mittel verwenden, aber nicht im Mittel verwenden, ja. Das finde ich genial. Und ich kämpfe ja auch gegen diesen Mittelwerttherapie. Schauen Sie einmal die Studien an, was da der Unterschied zwischen HZV der einzelnen Patienten ist. Es ist ja schon bei Gesunden ist ja der HZV riesig unterschiedlich. Ja? Und da einen Mittelwert als Normalwert, den wir ist ja natürlich auch problematisch. Das heißt, ich glaube stark an den Phänotyp. Wir benötigen eine individualisierte, im einzelnen Patienten in seiner speziellen Situation orientierten Therapie. Und noch ein alter Knacker sozusagen, der das auch in irgendeiner Weise schon vorweggenommen hat, ist ja der Herr Osler, den Sie natürlich kennen. Don't tell me what type of disease the patient has, but tell me what type of patient has the disease. Und also diese Patientenzentrierung, das ist natürlich, und diese Individualisierung ist natürlich eines der ganz großen Dinge. Eine der zweiten, also das war was vielleicht wissenschaftstheoretisch oder was oder so zu beachten wäre, was wir da in den letzten Jahren eben, in den letzten 2 Jahrzehnten so durchgemacht haben. Das andere ist eine Riesenänderung, aber das ist eine Riesenänderung der Medizin, wie wir mit den Patienten umgehen. Das Ende des Paternalismus, die Selbstbestimmung des Patienten, die Autonomie des Patienten, das heißt, dass die Autonomie des Patienten, dass das eigentlich einer der wesentlichen Faktoren, die wir beachten müssen und die wir in der Betreuung unserer Patienten berücksichtigen müssen. Und das hat sich natürlich dann auch in den Entscheidungen und gerade auch den Therapieentscheidungen beziehungsweise auch in den Therapiebeendigungsentscheidungen hat das natürlich seinen Niederschlag gefunden. Und ich will da gar nicht drauf eingehen, ich glaube, das wissen Sie alles, aber jedes Behandlungskonzept und jede Behandlungsmaßnahme sind sinnlos, wenn ein Therapieziel nicht erreicht werden kann, vom Patientenwillen nicht gedeckt sind die durch die Belastungen während der Therapie nicht entsprechend begründet sind. Das heißt, von der Allmacht zur Bescheidenheit. Wir haben ja früher, das kann ich mich da erinnern, wir haben entschieden, was für den Patienten gut ist. Aber jetzt ist der Patient eben der wichtigste Partner, der entscheidet, was mit ihm zu geschehen hat oder nicht zu geschehen hat, soweit er das kann, aber das müssen seinen Wünschen, müssen wir natürlich versuchen zu ergründen in unserer Therapie. Dadurch hat sich auch natürlich die Nomenklatur des Lebensendes gewandelt. Früher hat man ja von passiver und aktiver Euthanasie und von indirekter und direkter Euthanasie gesprochen, das tut man ja alles nicht mehr. Das sind ja, obwohl sich das in manchen Institutionen nicht ausrotzen. Wir sprechen heute von Sterben zu lassen, Therapie am Lebenende und auch Sterbensbegleitung. Ja. Das heißt, wir wissen heute natürlich, als ich so vor 25 Jahren einmal gesagt habe, Intensivstationen sind auch Sterbestationen. Da bin ich, hat mich der Chef von einer großen Klinik hat mich da niedergemacht, dass das ein Blödsinn ist. Eine Intensivstation ist dazu da, dass die Patienten geheilt werden. Ja. Wäre ja schön, ja. Aber die Tatsache ist die, und das haben ja unendlich viele Studien gezeigt, dass bis zu 30%, je nach Land oder je nach Ding, der Leute sterben ja heute auf der Intensivstation. Ja. Das heißt, das sind Sterbestationen. Und natürlich hat das was mit unserer Betreuung zu tun. Wir sind auch verantwortlich dafür, mit diesem Sterbenden umzugehen. Compassionate Terminal Care. Und die Amerikaner sagen das immer ganz schön, die drei Cs, Cure, Care and Comfort. Das heißt, wir müssen die Palliativmedizin in die Intensivmedizin integrieren. Und ich halte das ganz falsch, wenn manche Institutionen sagen, wenn der sozusagen, wenn der nichts mehr wird, der Patient, dass man abschiebt. Ja? Ich halte das für eine Komponente unserer Aufgabe, dass wir mit sterbenden Patienten entsprechend umgehen. Was sich noch natürlich geändert hat, ist ja... dramatisch, das ist die Altersstruktur unserer Patienten. Wir haben das gerade früher diskutiert bei den Corona-Patienten, aber es ist so, dass das mittlere Alter eines österreichischen Intensivpatienten ist 69,3 Jahre, also das war jetzt schon vor ein paar Jahren. 69,3 Jahren, das heißt, so zu tun, als ob ein älterer Patient, der auf die Intensivstation kommt, oh, der alte Knacker oder was immer, das ist der Routinepatient, das ist der häufigste Patient. Das heißt ja, dass 2/3 der Patienten über 65 Jahre sind, ja, oder fast. Das heißt, das ist doch unser Stand. Und wenn man dann so tut, die Corona-Patienten, lassen wir die, das sind eh nur die Alten, die sterben, dann ist das irgendwo nicht nur Altersrassismus, sondern auch ein gewaltiger Denkfehler. Da brauchen wir überhaupt keine Intensivmedizin. Das heißt, und Sie brauchen ja nur auch schauen, welchen Anteil an öffentlichen Leben auch dieses Leben, diese Gruppe der Bevölkerung hat. Das heißt, das hat ganz sicher. Aber was sich noch gewandelt hat, ist auch der Krebspatient. Und wir werden die nächste Video dem Krebspatienten widmen. Denn Krebspatient war ja als in meinem ersten Jahrzehnt völlig undenkbar, dass der auf die Intensivpatienten kommt. Der Alte war der Goma, den wollen wir nicht. Und der Krebspatient, na, der hat eh keine Zukunft. Aber Sie wissen ja, dass onkologische Patienten heute eine gute Prognose haben. Das ist eine chronische Krankheit geworden. Und Sie, ob Sie es glauben oder nicht, die haben eine bessere Prognose als viele, viele der intensivmedizinischen Zustandsbilder, die Sie kennen. Vor allem ich als Internist natürlich, zum Beispiel eine COPD auf der Intensivstation, eine Leberzirrhose auf der Intensivstation oder so, hat eine Herzinsuffizienz mit, wenn sie so dekompensiert ist, Nierenversagen und so weiter, hat eine wesentlich schlechtere Prognose, Kurzzeitprognose sowieso, aber auch Langzeitprognose als die meisten onkologischen Patienten. Das heißt, hier hat sich auch eine dramatische Änderung ergeben. Was sich auch ergeben hat, ich muss Ihnen sagen, wir haben ja immer alles dazu getan, dass eine Intensivstation eine Folterkammer eigentlich ist. Ich meine, alleine die Umgebung da, wenn Sie einen Beatmeten haben, der auf irgendeine hässliche Decke dort 2 Wochen oder was starren muss, dann der Lärm, die Türen offen, dann irgendein grelles Licht. Also das ist natürlich mit einer physiologischen Schlafarchitektur oder sowas ist das natürlich nicht vereinbar, aber das brauchen Sie sich ja nur einmal hinlegen, ja, das ist doch der helle Wahnsinn. Und ich meine, da gibt es auch natürlich jetzt schon viele Ansatzpunkte, wie man diesen Patientenkomfort verbessern kann. Sie wissen, die Charité hat das ja schon vor einigen Jahren versucht, mit einem Architekten diese Zimmer so oft zu verändern. Ob das Zimmer für mich beruhigender wäre, weiß ich zwar nicht, aber so ist es. Eine der grundsätzlichen Änderungen, obwohl das ja so obvious ist, ja, ist der Zeitfaktor. Ich meine, wenn einer im Schock ist, im Blutungsschock, dann kann man natürlich zeigen, dass mit jeder halben Stunde, die ich verzögere, die Schockbehandlung, dass der eine höhere Mortalität hat. Und der Herr Kummer hat das ja wahnsinnig schön gezeigt, dass jede Stunde Verzögerung einer Sepsistherapie mit Antibiotika zu einer Steigerung der Mortalität um 7% führt. Aber es ist ja evident. Aber eigentlich hat diesen Zeitfaktor die Early Goal Directed Therapy eigentlich im 2002 oder wann das war, begründet. Ja? Das heißt, aber das ist heute ein wichtiger Faktor natürlich, und das gilt ja natürlich nicht nur für die Antibiotikatherapie, für die Kreislauftherapie, für alles Mögliche und auch für die Volumentherapie zum Beispiel bei der Sepsis, obwohl ich gegen Standard 30 Milliliter bin. Gut, Sie wissen auch, dass die Sedierung natürlich dramatisch sich geändert hat. Also ein beatmeter Patient war immer bei uns umgelegt sozusagen mit Relaxierung und Vollsedierung. Der muss eine Ruhe geben, der darf nicht husten und gar nichts. Ja. Und das ist doch, aber wir wissen es ja eigentlich von schon seit 15 Jahren oder so, dass das natürlich, oder diese, wie das in der Kronenzeitung steht, das hasse ich immer, der künstliche Tiefschlaf, wir haben ihn in den künstlichen Tiefschlaf verlegt. Da weiß man, dass die was Falsches gemacht haben, ja eigentlich. Und das heißt, wir wollen ja den Patienten möglichst wach halten, und da gibt es ja unzählige Studien. Und das ist ja gerade was auch mit den, es gibt ja nicht nur Long-Covid, sondern wie drauf komme ich ja gleich zurück, dass es eben das Post-ICU-Syndrom gibt, und das hat halt mit der Sedierung wahnsinnig viel zu tun. Okay. Das andere ist die Mobilisierung. Ein Patient früher ist ja im Bett gelegen, so, bis er von der Intensive entlassen worden ist, oder? Ist das nicht so? Und wir wissen natürlich heute, dass das vielleicht nicht das Gescheiteste war, aber man hat sie eben früh, vor 20 Jahren haben wir sie versucht, passiv zu bewegen. Und jetzt ist man in der Phase, wo man versucht, schon aktiv Bewegungsmaßnahmen zu unterlegen. Das ist ja auch vom Schaller vor 5 Jahren, und der hat mit diesem Bed-Dynamometer, ich weiß nicht, ob das Richtige ist, aber da gibt es ja viele Approaches, wie man das machen kann. Und der hat ja in dieser Studie gezeigt, dass da sehr vieles an Kurzzeit- und Langzeitkomplikationen verbessert worden ist und dass insbesondere die Rehabilitation der Patienten beschleunigt worden ist. Und das ist ja ein Kriterium für die Langzeit-Outcome. Also wir haben immer auf der Intensivstation nur ein paar Stunden für die Angehörigen Besuchszeit gemacht. Die stören ja, oder? Die kommen, wollen reden. Wir wissen heute, und es gibt ja auch viele Studien, dass die Angehörigen für die Therapie der Patienten was ganz entscheidend sind. Sie müssen sich ja in dieser Folterkammer denken, dass wenn einer da mit 70 in dieser Folterkammer sitzt und niemanden erkennt, keine bekannte Umgebung hat, der ist in einer Raumkapsel, der ist zum Mond geschossen worden oder zum Mars, ja. Und der hat ja keine Anhaltspunkte, wo er er hat ja kein Körpergefühl in dieser Situation, und schon gar nicht in seinem Geist sozusagen sich irgendwo anhalten kann. Das heißt, wir brauchen diese Angehörigen. Das sind wichtige Partner in der Therapie geworden, das müssen wir uns da sagen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, aber jetzt wieder zur Pathophysiologie zurück. Wir haben noch was gelernt. AEDS ist nicht nur ein Problem der Lunge. Ein akutes Nierenversagen ist nicht nur ein Problem der Niere. Wir wissen, dass das heute Systemerkrankungen sind, die ein inflammatorisches Potenzial haben und auf andere Organe umfallen. Die haben Distant Organ Injury. Und Sie wissen ja, bei einer AEDS über 30% kriegen ein akutes Nierenversagen. Und das ist ja auch zum Beispiel, ich bin ja Nephrologe und glaube ich, an dieser Diskussion war ich ja wesentlich beteiligt, dass eben praktisch alle Organe von einem akuten Nierenversagen beeinflusst werden. Ob das der Darm ist, mit Translokation und allen möglichen, ob das die Leber ist, das Gehirn. Am meisten geschädigt wird natürlich die Lunge durch ein akutes Nierenversagen, weil das ja das Blut, das von der Niere kommt, als erstes Organ durch die, nach dem Herzen natürlich, aber in die Lunge hineinkommt und da viel Unfug machen kann. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass eben die Langzeitprognose der Patienten nicht gut ist. Wir haben uns früher gedacht, wenn der Patient, erstens wollte man, dass man den Patienten nur lebendig ausschieben, aus der Station rausschieben. Das war ja unser Therapieziel, muss überleben. Wir wissen heute, dass das ein Blödsinn ist. Ja? Der muss nicht nur überleben, sondern er muss eine Funktionalität, er muss einen Zustand von vorher wieder erreichen. Er muss wieder autonom werden. Aber wir wissen eben heute, dass das nicht so ist. Es gibt katastrophale Langzeitfolgen. Nachher ist nichts mehr wie vorher. Und das haben ja verschiedenste Untersuchungen gezeigt. Sie sehen, dass die Mortalität zum Beispiel bei der Sepsis gefallen ist, aber dass es ein dramatischer Anstieg der Leute gibt, die dann in irgendwelche Long-Term-Facilities etc. landen. Das heißt, nachher ist nichts mehr wie vorher, der Patient hat ein Post-ICU-Syndrom. Und das ist eigentlich erst von Needham so ein bisschen definiert worden, 2012. Das betrifft praktisch alle Organsysteme, aber das ist hier beschrieben worden mit den Physical Impairments, also ob das jetzt pulmonal, neuromuskulär oder die muskuläre Funktion. Die kognitive Beeinträchtigung, früher ist ja gesagt worden, Wortfindungsstörungen und was der Teufel was. Aber auch Mental Health. Ich meine, ich habe gerade für das Intensive News eine Arbeit geschrieben oder über Suizid nach Intensivaufenthalt, der sich verdoppelt. Ich meine, auf relativ niedrigem Niveau, aber die Leute, die Intensivpatienten in einer Studie waren weniger abhängig von irgendwelchen Psychopharmaka vor der Intensivaufenthalt, hatten aber nachher eine wesentlich höhere Rate an psychiatrischen Zustandsbildern und hatten eine Verdopplung der Suizidraten. Das heißt, das ist Wahnsinn eigentlich, das Ganze. Ja, wir müssen, und das führt natürlich dazu, dass wir uns in Zukunft wohl überlegen müssen, was wir mit den Patienten tun müssen, wenn die von der Intensivstation entlassen werden. Wir brauchen eine strukturierte ICU-Care. Jetzt durch die Post-Covid-Probleme wird das ja für viele Krankenhäuser gefordert und es wird ja auch institutionalisiert und vielleicht kann sich die Intensivmedizin anhängen. Es ist ja so, dass viele, was wir als Post-Covid bezeichnen, überlappt sich ja mit diesem Post-ICU-Syndrom. Ja? Einer ARDS-Patient, der 30 Tage an der ECMO hängt, ist auch ohne Covid ein Kandidat für ein schweres Post-ICU-Syndrom. Das Covid ist ja ein Modifikator, es ist ein neurotroperer Virus und so weiter, aber im Prinzip ist das Problem gleich. Und wenn wir von einer sinnvollen, humanistischen Intensivmedizin reden will, dann müssen wir auch darüber diskutieren, was nachher passiert. Wir verbrauchen ja ungeheure Ressourcen unserer Gesellschaft und die müssen ihr auch entsprechend zugutekommen. Wir haben da noch Collateral Damage auf der Intensivmedizin und das sind die Angehörigen. Das haben ja auch verschiedenste Studien gezeigt, dass Angehörige von Intensivpatienten bis zu einem Jahr noch schwerste psychiatrische Zustandsbilder haben. Das ist Depressionen, Angstzustände etc. Das heißt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Es ist so, dass wir eben, und das glaube ich ist ein wichtiger Leitgedanke, und das haben wir auch langsam lernen müssen, dass wir auf der Intensivstation dafür verantwortlich sind, wie es dem Patienten nach der Intensivstation ergehen wird. Und durch Fehler auf der Intensivstation, Übersedierung, Übertherapie etc., oder auch Überernährung oder alles Mögliche, kann ja dazu führen, dass die Zukunft der Patienten modifiziert, beeinträchtigt. Wir sind dafür verantwortlich. Wir müssen unsere Intensivtherapie so gestalten, dass diese Langzeiteffekte möglichst minimiert werden. Der Wischmeier ist ja nicht mein Freund, ja. Aber dieser Spruch stimmt natürlich. We should create survivors and not victims. Es ist natürlich nicht unsere Aufgabe, die irgendwelche Rehabilitations- oder chronischen Therapiezentren mit schwerst beeinträchtigten Patienten zu füllen. Eine weitere Änderung ist natürlich die vom Arzt zur Schreibkraft. Ja, das habe ich leider ziemlich durchgemacht. Es ist natürlich erschreckend, wie lang ein Intensivarzt am Computer sitzt. Das ist meines Erachtens traurig. Ich habe diese Entwicklung ja wirklich wir haben den ersten kleinen Computer gehabt in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre war das, und waren ja ganz früh dran, aber das muss sich natürlich ändern. Ja. Aber das ist ja auch etwas, was sich ändern soll und kann. Es ist ja so, dass es sowas wie künstliche Intelligenz gibt. Und die ist ja nicht nur schlecht zu sehen, sondern wir werden sie zu nutzen lernen müssen. Und das zum Beispiel, das ist eine Studie aus den USA, wo man sich angeschaut hat, wie eine entsprechende Perfektionierung der künstlichen Intelligenz sozusagen, wie sich das auf die Arbeitsmöglichkeiten eines Intensivarztes auswirkt. Und das ist jedenfalls, ist das Sukkus dieser Untersuchungen. Der Arzt soll, wenn das Computersystem etc., aber nicht, dass der Arzt alles eintippt mit der Hand oder dass die Laborwerte oder irgendwas geschrieben werden müssen oder so, sondern oder vielleicht auch der tägliche Bericht oder so, nicht, da wird man ja auch in Zukunft einen Voice-Adapter haben. Das heißt, das Ziel ist natürlich dieser technischen Entwicklungen, dass der Arzt mehr heranrückt an die Moving from Bytes to Bedside. Und viele AKH-Führungskräfte haben ja dieses Buch da vom Rektor bekommen, Deep Medicine, und das ist ja die wesentliche Hypothese oder die wesentliche Aussage dieses Buches von Herrn Topol, der es eben sagt, wenn wir die künstliche Intelligenz oder auch in Zukunft richtig einsetzen, dass das eben dazu führen können, dass wir uns wieder mehr dem Patienten widmen können. Es hat sich natürlich auch in einigen Bereichen nichts geändert, zum Beispiel in der Sepsistherapie. In der Sepsistherapie hat sich wahnsinnig viel getan, natürlich was Timing, Organisation, Erkennung und so weiter, Diagnose etc. hat sich wahnsinnig viel getan. Aber wenn Sie versuchen, das einzudampfen auf die Therapie, die wir bei einem Septiker machen, dann ist es dramatisch wenig. Wir wollen natürlich den Fokus annähern, wenn wir das können. Wir wollen eine antibiotische Therapie einsetzen. Wir wollen sie, wie gesagt, möglichst schnell einsetzen. Das haben manche schon früher auch sehr früh gemacht. Wir wollen ein hämodynamisches Management. Wir wollen eine supportive Therapie für ein Organversagen etc. Aber eigentlich hat sich sonst nichts geändert. Vielleicht das Hydrocortison, das ist jetzt im neuesten Surviving Sepsis Campaign, ist es wieder eigentlich oben dran, aber vorher war es wieder tot und so. Aber es hat sich fast nichts getan. Und also ich glaube, es sind viele Bereiche noch da, wo wir extrem dran arbeiten müssen. Ich meine zum Beispiel auch die Mortalität des akuten Nierenversagens ist ja weiterhin eine Katastrophe. Ja. Das heißt, wenn das einmal eine Nierenersatztherapie braucht, ist es ja weiterhin zwischen 50 und 60 Prozent der Patienten. Und ich hoffe, dass sich nichts geändert hat in unserer Stellung zum Patienten. Das heißt, dass wir unsere humanistische, empathische Einstellung zum kritischen Kranken nicht vergessen dürfen. Ich glaube ja, die Intensivmedizin wird oft als unmenschliche Apparatemedizin desavouiert. Es wird manchmal auch von High-Tech, Low-Touch gesprochen, ja. Aber wenn Sie mich fragen, also Sie sind ja so, ein Patient ist ja so ausgeliefert, hat einen derartig intensiven Kontakt mit dem Pflegepersonal, er ist delirant. Der Universitätsprofessor erzählt die größten Schweinereien und so weiter. Das heißt, hier wird das ist ja eine Nähe und eine Ausgeliefertheit, die es in keinem Sektor der Medizin gibt. Und ich habe die Schwestern oder die Pflegenden immer extrem bewundert, ja, die Patienten, die sich anmachen, dann das Bett alles gemacht wird und noch und 5 Minuten später ist es schon wieder dreckig und so. Und das alles macht der Patient ja nicht aus Jux und Fällerei, sondern eben in seiner kritischen Situation, und er braucht da eben eine empathische Kraft, und für mich ist die Intensivmedizin daher die patientennäheste und fantastischste Medizin, die es gibt. Und ich sehne mich, oder wenn ich je intensivpflichtig werden werde, hätte ich da einen extrem hohen Bewunderung und Achtung vor dieser Form von Therapie. Also das wären meine ein paar Gedanken zu dem, was passiert ist. Ein paar Gedanken waren auch dabei, was man vielleicht in Zukunft anders machen könnten oder was wir sollten oder wohin es geht, die Reise. Das waren 40 Jahre Herrnstein, 40 Jahre Intensivmedizin, und vielleicht treffen Sie sich in 40 Jahren wieder und diskutieren, was los war. Vielen Dank.